Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen mit einer ziemlich harmlosen Überschrift. Der dunkle Fleck von Anstand und Gerechtigkeit. Jedoch tut sich dahinter ein wahrer Abgrund auf. Ein Abgrund, der bisweilen so schwindelerregend ist, dass man sich selbst auf dem Festland seekrank fühlt, weil der Boden unter den Füßen wankt. Georg Büchner schreibt: Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hineinblickt. Da der Abgrund, um den es heute gehen soll, uns im Alltag weitgehend verborgen ist, sozusagen unterirdisch bleibt, bedarf es einiger Begriffsbohrungen, um Licht in diesen dunklen Schacht unserer Existenz bringen zu können. Beginnen wir mit ein paar geläufigen Unterscheidungen. Wenn Menschen sich nicht an konventionelle Regeln halten, gegen Sitte und Anstand verstoßen, werden sie üblicherweise gerügt, beschimpft, ermahnt. Im Unterschied zu solchen Zurechtweisungen haben rechtlich verhängte Strafen bekanntlich Zwangscharakter. Rechtliche Strafen greifen tiefer als jede Form moralischer Missbilligung in das Leben des Einzelnen ein. Die drei größten Strafarten sind Körperstrafe, Freiheitsstrafe und Geldstrafe. Im einfachen Falle sind Körperstrafen Prügelstrafen. Züchtigungen mit Rohrstöcken, Ohrfeigen, Schläge auf Handflächen und ähnliches mehr. Schwerer als Prügelstrafen, die eine lange Tradition in europäischen Schulen hatten, wiegen dagegen grausame Misshandlung, Folterung, das Zwicken mit glühenden Zangen, Brandmarken, Rädern, Pfählen, Vierteilen, Verstümmeln. Die zivilisierte Gesellschaft lehnt solche Theater des Grauens, den Karneval der Hölle, angewidert ab. Das moderne Strafrecht ersetzt die alten, qualvollen Körpertorturen durch Gefängnis und Geldstrafen. Das zivilisierte Strafsystem kennt nur noch Zahlungsauflagen und Freiheitsentzug. Dies passt zu einer Gesellschaft, in der Freiheit und Geld höchste Güter darstellen. Freiheitsberaubung und Bußgeldbescheide statt brutaler, blutiger Strafrituale. Das hört sich vergleichsweise menschlich, human an. Lange Zeit bedeutete richten so viel wie abrichten. So sollte etwa ein zu Freiheitsentzug verurteilter Straftäter durch Drill und Dressur wieder zu einem nützlichen, fleißigen, gesetzestreuen Teil der Gesellschaft werden. Heute spricht man von Resozialisierung. In diesem Zusammenhang ist dann jedoch nicht mehr die Rede von Disziplinierung. Das humane Strafrecht zielt auf moralische Besserung, Belehrung, Unterweisung. Auch auf Verhütung künftiger Straftaten durch Abschreckung. Damit sind wir bei den zwei wichtigsten Strafgründen. Um es noch einmal zu sagen: Eines sind die Strafformen, die Körper-, Freiheits- und Geldstrafe. Ein anderes nun die Strafgründe. So wird erstens jemand bestraft, damit sich eine Straftat künftig nicht mehr wiederholt. Der Strafzweck ist hier das Verhindern von Straftaten, die Prävention, eben die Abschreckung. Dabei soll die Strafe nicht allein den Verbrechern als Warnung dienen, sondern auch all jenen, die mit dem Gedanken spielen, eine Straftat zu begehen. Die Bestrafung soll die Bürger zur Einhaltung der Gesetze ermutigen, ihre Rechtstreue stärken und natürlich auch die Allgemeinheit schützen. Von dieser an der Verhütung orientierten Strafe ist als zweiter Strafgrund die Vergeltung zu unterscheiden. Danach wird jemand bestraft, weil dieser etwas verbrochen hat. Die Bestrafung wird mit der Schuld gerechtfertigt, die der Straftäter auf sich geladen hat. Die Größe des Verbrechens und der Grad der Freiwilligkeit der Straftat entscheiden über die Höhe der Strafe. Zusammenfassend gesprochen: Verfolgt die Justiz das Ziel Verhütung, so wird bestraft, damit es künftig nicht wieder zu einer solchen oder ähnlichen Straftat kommt. Die Bestrafung ist zukunftsorientiert. Geht es dagegen um Vergeltung, so wird bestraft, weil man ein Verbrechen begangen hat. Die Bestrafung ist jetzt vergangenheitsorientiert. Soweit, so gut. Mit Bezug auf die drei Strafformen Körper-, Freiheits-, Geldstrafe gilt Folgendes: Derjenige hält sich für zivilisiert und human, der Freiheits- und Geldstrafen, schmerzhaften Körperstrafen vorzieht. Und mit Blick auf die beiden Strafgründe Verhütung und Vergeltung wird heute für zivilisiert und human gehalten, wer sich dafür einsetzt, dass Menschen bestraft werden, damit sie künftig nicht mehr straffällig werden. Als weniger zivilisiert und human gilt dagegen, wenn Menschen nur dafür bestraft werden, weil sie sich in der Vergangenheit schuldig gemacht haben. Nach dem Motto: Was war, lässt sich ohnehin nicht mehr ändern. Darum sollten wir nach vorne blicken und alles dafür tun, um künftig Verbrechen zu verhindern. Sühne, Vergeltung, Rache. Das alles sind primitive Instinkte, niedere Beweggründe, archaische Temperamente eines zivilisierten Humanisten unwürdig. So die verbreitete Ansicht. Nun fügt sich allerdings die Wirklichkeit nicht immer unseren Vorstellungen. Unsere schönen menschlichen Ideale passen oft nicht zum Leben, wie es ist. So geraten viele von uns regelmäßig in Situationen, in denen sie geradezu automatisch Verbrecher allein darum bestrafen möchten, weil diese ein Verbrechen begangen haben. In solchen Fällen möchten nicht wenige von uns die Straftäter am liebsten sogar körperlich malträtieren, zumindest irgendwie misshandelt wissen. Religiöse oder politische Fanatiker, die unschuldige Menschen umbringen, Terroranschläge auf Weihnachtsmärkten verüben, Geistliche, die Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchen. Solche Menschen wollen wir oft gar nicht nur bessern, sondern vielmehr bestrafen, weil sie diese Verbrechen begangen haben. Und wenn wir sie schon nicht körperlich züchtigen dürfen, dann mögen doch die Freiheits- und Geldstrafen möglichst hoch ausfallen. Da wir nun trotz unserer zornigen Empörung aber weiterhin als zivilisiert und human gelten möchten, ist es uns wichtig, dass es beim Bestrafen doch gar nicht um primitive Rache, sondern schlicht um Wiedergutmachung, Gerechtigkeit gehen soll. Es muss doch erlaubt sein, einen angemessenen Ausgleich von der Strafe fordern zu dürfen, eine Entschädigung für erlittenen Schaden, eine Gegenleistung für widerfahrenes Unrecht. Das ist doch das Mindeste, was ein Opfer von einem Täter verlangen kann. Wer möchte dem widersprechen? Nur, wie geht das, Wiedergutmachung? Naja, Wiedergutmachung, Gerechtigkeit, Rückzahlung einer Schuld, Wiederherstellung eines gestörten Gleichgewichts, Ausbesserung der beschädigten Ordnung. Das alles ist doch leicht zu gewährleisten, wenn das Strafmaß der Schwere der Straftat und dem Ausmaß der Schuld entspricht. Die Schwere der Strafe möge also die Schwere der Tat widerspiegeln. Demnach entsprechen Straftat und Strafmaß genau dann, wenn sie irgendwie gleich sind. Zugefügtes Leid und Unrecht soll in gleicher oder anderer, auf alle Fälle aber gleichwertiger Münze zurückgezahlt werden. Wohlgemerkt, nur zurückgezahlt, nicht jedoch heimgezahlt werden, weil wir ja human und zivilisiert sein möchten. Nun lässt sich eine Strafsumme relativ leicht ermitteln bei mutwilliger Sachbeschädigung. In diesem Falle muss nämlich der Täter einfach nur für den Sachschaden und die Unannehmlichkeiten des Opfers aufkommen. Auch sonst scheint die Wiedergutmachung ziemlich einfach berechenbar zu sein. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schwieriger jedoch ist der Ausgleich zu ermessen, wenn Straftat und Strafmaß völlig anderen Kategorien angehören. Das Landesarbeitsgericht Köln setzte vor wenigen Jahren für einen Angestellten, dessen Vorgesetzter ihn geohrfeigt hatte, ein Schmerzensgeld in Höhe von 800 Euro fest. Ein Schlag ins Gesicht kann also bis zu 1000 Euro kosten. Generell muss bei Körperverletzungen mittlerer Größenordnung mit Geldstrafen von 2 bis 5 Nettomonatsgehältern gerechnet werden. Freilich hängt die Höhe des Schmerzensgeldes vom Einzelfall ab. Wie schwer die Verletzung wiegt, wie lange ihre Behandlung dauert, ob seelische oder körperliche Beeinträchtigungen zurückbleiben. Im Missbrauchsskandal etwa zahlt die katholische Kirche 5- bis 6-stellige Summen an die Opfer sexueller Gewalt. Das scheint den meisten von uns irgendwie gerecht und gerechtfertigt zu sein. Eine prekäre Frage allerdings ist, wie berechnet man Geld- und Freiheitsstrafen? Wie kann man sexuelle Gewalt mit Geld- und Freiheitsentzug aufwiegen? Verbrechen allgemein auf Euro oder Jahre der Freiheitsberaubung beziffern? Was ist der Maßstab, an dem bei solchen Festlegungen Maß genommen wird? Wie lässt sich das eine am anderen messen? Wie kann Geld oder Freiheit mit sexuellen Straftaten verglichen werden? Was also ist der Wertmesser, die Regel, mit deren Hilfe sich ein Verbrechen in eine Freiheits- oder Geldstrafe von einer bestimmten Höhe umrechnen lässt? Irgendwie scheint dies doch alles ziemlich willkürlich zu sein. Wenn ein Opfer sexueller Gewalt beispielsweise, das als Kind jahrelang von einem Priester missbraucht wurde, etwa ein Schmerzensgeld oder Schadensersatz von, sagen wir, 100.000 Euro zugebilligt bekommt. Zu dieser willkürlichen Festlegung gesellt sich als zweites Problem noch eine nicht weniger hartnäckige Frage. Warum können Geldsummen oder jahrelange Freiheitsberaubung überhaupt eine psychische und physische Schädigung wiedergutmachen, ausgleichen, zumal wenn die Straftaten Jahrzehnte zurücklegen? Ich fasse beide Probleme noch einmal in 2 Fragen zusammen. Erstens, anhand welchen Maßstabs rechnet man ein Verbrechen in genau bezifferte Freiheits- und Geldstrafen um? Zweitens, wie können Geldsummen oder jahrelanger Freiheitsentzug überhaupt sexuellen Missbrauch oder andere Delikte wettmachen? Zweifellos wären die meisten hierzulande bei grausamen vorsätzlichen Tötungen mit einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr auf Bewährung nicht einverstanden. Das gleiche gilt für eine Strafe von 1500 Euro für wiederholten sexuellen Missbrauch von Kindern. Solche Strafmaße würde die Öffentlichkeit empören, weil man sie ungerecht fände. Bekäme der Delinquent hingegen eine Strafe von 25 Jahren ohne Bewährung auferlegt und müsste die Kirche eine hohe 5- oder gar 6-stellige Entschädigung für erlittenes Leid zahlen, so fänden wir das Strafmaß schon eher angemessen, eben weil es gerechter wäre. Bei geringen Freiheits- und Geldstrafen protestieren wir also, weil wir das Strafmaß für ungerecht halten. Bei hohen Freiheits- und Geldstrafen können wir leichter zustimmen und sind etwas beruhigter, da wir diese für gerecht halten. Nur, was entscheidet hier über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen. Man hält die hohen Geld- und Freiheitsstrafen deshalb für gerecht, weil sie eben eine angemessene Wiedergutmachung zu sein scheinen. Aber wie kann die Beleidigung eines Königs in früheren Jahrhunderten etwa mit qualvollen Körpertorturen, sexueller Missbrauch mit Geldbeträgen, ein Mord mit Freiheitsentzug wiedergutgemacht werden? Offenbar drehen wir uns im Kreise. Also müssen wir tiefer bohren, noch weiter hinab, indem wir jetzt fragen, welches Gefühl löst der Gedanke an Gerechtigkeit und Wiedergutmachung eigentlich in uns aus? Um es mit einem Wort zu sagen: Der Gedanke an Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung weckt in uns ein Gefühl der Genugtuung. Nur, was ist das? Genugtuung. Genugtuung ist eine tiefe innere Befriedigung. Gerechtigkeit und Wiedergutmachung lassen uns also eine tiefe innere Befriedigung empfinden. Allerdings vermag auch diese emotionale Befriedigung nicht zu erklären, warum wir überhaupt Geld- und Freiheitsstrafen sowie Geld- und Freiheitsstrafen in einer bestimmten Höhe als Wiedergutmachung für gerecht und gerechtfertigt halten. Trotzdem sind wir ziemlich dicht an der gesuchten Antwort. Und sie hat tatsächlich etwas mit Genugtuung zu tun. Um uns besser auf die Schliche zu kommen, müssen wir lediglich die Blickrichtung einmal umkehren. Das heißt, einen Richtungswechsel der bisherigen Perspektiven vornehmen. Nach einer solchen Achsendrehung ergibt sich eine neue Vermutung. Ein niedriges Strafmaß bei einem Tötungsdelikt oder jahrelangem sexuellen Missbrauch empört uns nicht, weil dieses Strafmaß ungerecht wäre, sondern es verhält sich genau andersherum. Wir empfinden das niedrige Strafmaß als ungerecht, weil es uns empört, entsetzt, wütend macht. Dementsprechend erleichtern höhere Strafmaße viele von uns nicht, weil sie gerecht wären, sondern vielmehr halten wir sie für gerecht, weil sie den Opfern und der Allgemeinheit eine große Genugtuung verschaffen. Damit sind wir einen wesentlichen Schritt nun weiter. Vor einigen Minuten fragte ich, was ist der Maßstab, mit dem wir ein Verbrechen in Freiheits- und Gefängnisstrafen umrechnen? Jetzt haben wir eine vorläufige Antwort: Genugtuung. Das Opfer verlangt ein bestimmtes Maß an Genugtuung. Früher durch Körperstrafen, heute in Form von Freiheits- und Gefängnisstrafen. Jedoch, worin besteht eigentlich die Genugtuung, die das Opfer durch die hohe Geld- und Gefängnisstrafe des Täters erhält? Hier tut sich nun der angekündigte Abgrund auf, vor dem wir gerne unsere Augen verschließen. Die Genugtuung liegt in einem Wohlbehagen, einem heimlichen, ja unheimlichen Entzücken, das die hohe Bestrafung eines Täters beim Opfer und in der Öffentlichkeit allgemein hervorruft. Mit anderen Worten: der erlittene Schaden und die Annehmlichkeiten infolge eines Verbrechens werden durch einen seltsamen Genuss, ein merkwürdiges Wohlgefühl seitens der Opfer und der Öffentlichkeit durch die Bestrafung ein Stück weit wettgemacht. Es ist diese Annehmlichkeit, diese Befriedigung, dieses unterschwellige Wonnegefühl in den intimen Kellern unseres Seelenlebens, das uns hohe Bestrafungen als Rückzahlung, Wiedergutmachung, Gerechtigkeit wahrnehmen lässt, auch wenn uns diese vielfältige Verknotung oft gar nicht so bewusst ist. Die höhere Bestrafung befriedigt die Opfer und die Öffentlichkeit. Und erst diese Befriedigung schafft Gerechtigkeit, ohne dass wir diese emotionale Verflechtung gewöhnlich durchschauen. Nur, was befriedigt denn so sehr an einer höheren Strafe, dass wir sie als gerecht ansehen können? Wagen wir einen Blick in die entlegensten Winkel unserer Existenz, so fällt die Antwort leicht. Es befriedigt die Opfer und die Öffentlichkeit, den Täter leiden zu sehen. Früher durch qualvolle Körperstrafen, heute durch hohe Geld- oder Gefängnisstrafen. Friedrich Nietzsche hat diese Zusammenhänge bereits aufs Genaueste erfasst, wenn er schreibt: Der Ausgleich beim Strafen besteht in einem Anrecht der Opfer und der Öffentlichkeit auf Grausamkeit. Damit ist es heraus. Selbst wir anständigen Bürger, die wir doch nur Gerechtigkeit wollen und primitive Racheinstinkte ausdrücklich ablehnen, gelüsten auf dem dunklen Grund unseres Daseins zeitweilig nach Grausamkeit, die den meisten schon aufgrund ihrer kulturellen Erziehung eigentlich widerstrebt. Jedoch lässt es sich kaum leugnen, dass das Anschauen und Zufügen von Düsternis, Leid und Beschämung nur dann eine angemessene Wiedergutmachung, ein Äquivalent für erlittenes Unrecht zu sein vermögen, wenn das Verursachen von Düsternis, Leid und Beschämung durch Bestrafung als eine Art Genuss empfunden werden kann. Das Gefühl der Gerechtigkeit kommt erst dann zustande, wenn das Elend des Täters durch seine Bestrafung das eigene Wohlgefühl intensiviert. Erst unter dieser Voraussetzung vermag das Verursachen von Missvergnügen, Ungemach, Demütigung als Genugtuung empfunden zu werden. Nun verschaffen die Unannehmlichkeiten, welche die Kirche beispielsweise durch die Zahlung hoher Entschädigung für sexuellen Missbrauch oder hohe Freiheitsstrafen bei anderen Gewaltverbrechen, den Leuten auf der Straße tatsächlich eine innere Befriedigung. Hohe Strafen geben ihnen ein gutes Gefühl, betäuben gewissermaßen ihren als Gerechtigkeitssinn getarnten Racheinstinkt und lassen sie ab einem bestimmten Strafmaß befriedigt oder getröstet zurück. Je schlimmer die Tat eines Verbrechers bzw. der Verbrecher selbst ist, umso mehr fühlen wir uns berechtigt, endlich auch mal ohne jede Selbstzensur wohltuende, grausame Fantasien zulassen zu dürfen. Nein. In dem Maße aber, wie harte Bestrafungen uns anständige Normalbürger erleichtern, uns gut tun, stellen wir uns selbst als grausame Raubtiere bloß, die trotz ihrer Zivilisierung auf dem Grunde ihrer Existenz noch weiter auch von barbarischen Temperamenten bewegt werden. Die harte Bestrafung eines Verbrechers bietet auf diese Weise selbst braven Bürgern eine schwer durchschaubare, willkommene Gelegenheit, eigene dunkle Begierden unter dem Deckmantel eines zivilisierten Gerechtigkeitssinns teilweise ausleben zu können. Sie gibt auch uns Humanisten eine sozial verträgliche Chance zur Grausamkeit in ethischer Verkleidung. Eigentlich besteht nur ein gradueller Unterschied zwischen dem Ergötzen der alten Römer an blutigen Gladiatorenkämpfen oder dem Entzücken frühneuzeitlicher Untertanen an öffentlichen Folterungen und Hinrichtungen auf der einen Seite und der Genugtuung heutiger Menschen bei harten Bestrafungen mit langem Freiheitsentzug oder hohen Geldstrafen auf der anderen Seite. Dieses in uns schlummernde Bedürfnis nach Grausamkeit ist ein dunkler Fleck von Anstand und Gerechtigkeit. Nun soll durch die Aufdeckung dieser barbarischen Grundlage unseres Strafbedürfnisses hier aber nicht die Strafgesetzgebung oder das Strafverlangen in Frage gestellt werden. Stattdessen soll auf eine Nachtseite des menschlichen Begehrens aufmerksam gemacht werden, die sich selbst hinter unserem Sinn für gerechte Strafen und das heißt in der starken Befriedigung hoher Bestrafungen aufspüren lässt. Das alles ist keineswegs verwunderlich. Natürlich ist der Mensch nicht nur ein sanftes, liebevolles Lebewesen. Grausame, aggressive Impulse entstammen unserer Naturgeschichte und sie wurzeln in Bodenstoffen, komplexen Biomechanismen. Ursprünglich dienten sie der Eigen- und Gruppenerhaltung, der Selbstbehauptung gegen Rivalen bei der Nahrungsbeschaffung, der Verteidigung von Territorien und dem Wettbewerb in der Balzarena. Obwohl die Neigung zur Grausamkeit bei uns Menschen ganz verschieden ausgeprägt ist, insbesondere jüngere Männer sind für Gewaltszenen anfällig, so sind doch grausame Begierden ein natürliches Erbe der Menschheit. Keiner kennt sich gut genug, um sicher zu sein, niemals grausame Taten begehen zu können. In dem Gemälde »Das Monster in mir« bringt der berühmte Maler Francis Bacon seine Angst vor der Nachtseite des eigenen Daseins zur Darstellung. Friedrich Nietzsche findet hierfür wieder die passenden Worte. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Heute finden die meisten Gewalt und Grausamkeit eher abscheulich. Doch schon das Autofahren ohne Begleitung bietet unseren ungeheuerlichen Neigungen ein sicheres Obdach. Während der Fahrt dürfen nämlich sonst unterschwellige Regungen wie Zorn und Verachtung einmal hemmungslos toben. Man darf über andere Autofahrer fluchen, in der Sprache des Unrats übelste Verwünschungen aussprechen. Und die Wut fühlt sich befremdlich prickelnd an. Endlich darf mal das Tier aus dem Käfig. Denn im Auto müssen weder Sanktionen befürchtet noch freundliche Beschwichtigungen ertragen werden. Entsprechend ist Brutalität auch ein fester Bestandteil unserer Unterhaltungsindustrie, ja sogar der sachlichen Berichterstattung. Denn machen wir uns nichts vor. Die zahlreichen Spezial- und Extrasendungen nach Terroranschlägen und sonstigen Tragödien werden keineswegs nur unserem Informationsbedürfnis gerecht. Dazu müssten sie nicht dauernd wiederholt werden. Sie befriedigen ebenfalls unsere Katastrophensehnsucht. Ja, eine schöne Seele ist der Mensch, gewiss. Doch wie viele hässliche Impulse schlummern gleichfalls in ihm. Auch das Abgründige ist das Normale. Das war's mal wieder. Aufgeklärt staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.